Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit dabei Gunter Gehlert. Tag, Gunter.
Tag, Henrik. Sehr schön, dich mal wiederzusehen.
Ja, schön, dass du dich gemeldet hast. Bevor wir einsteigen in unser Thema, du hast mir eine Mail geschickt, weil du sagst, ich habe ein geiles Thema, lass mal sprechen. Nochmal kurz die Erinnerung, der Hinweis, übermorgen am 20. Juni, Samstag, 13 Uhr Live-Podcast Klima und Kohle. Gemeinsam Christian Kammel und ich sind dann auf der einen Seite live bei uns am Umweltcampus, Tag der offenen Tür, in der Bibliothek. Oder wer sagt, zum Campus schaffe ich es leider nicht, kann uns aber hören, 13 Uhr, dann auf Evosonic Radio. Die Folge kommt dann im Nachgang auch nochmal re-live. Aber wer es mal live erleben möchte, wenn zwei Professoren über das große Ganze der Energie sprechen, gerne einschalten. So, jetzt aber zu dir, Gunter. Du hast ein Thema geschickt. Ich zitiere nur mal das erste und dann steigen wir locker ein. Systemdienliches Verhalten und Netzausbau zusammendenken, um Systemkosten zu begrenzen. Da machst du ja mal das ganz große Thema auf.
Naja, das sind alles große Themen. Aber das ist natürlich etwas, was jetzt so langsam sich auch abzeichnet, dass das immer wichtiger wird. Weil wir sprechen ja tatsächlich. Ich glaube, bis zu netto null CO2 werden, glaube ich, Netzausbaukosten in Höhe von 600 Milliarden Euro beziffert. Von denen, das wusste ich auch nicht, das habe ich neulich erst gelesen, 535 Milliarden davon sind im Verteilnetz und nur der Rest, also die 65 Milliarden, sind da im Übertragungsnetz. Das heißt also ganz, ganz viel im Bereich der Kommunen, im Bereich der Stromverteilung und nur 10% bummelig in den Überlandleitungen.
Ja, genau. Ja, das ist auf ganz verschiedenen Ebenen das Problem. Ich meine, wir haben auf der einen Seite die Herausforderung, das ist ja dann bei euch dann in Norddeutschland, die Windenergie, die wir nicht in den Süden kriegen, da wo die großen Verbraucher im Moment sitzen, das heißt, die Querverbindung Nord-Süd fehlt. Dann haben wir das ganze Thema Redispatch. Wir klamüsern das gleich noch alles auseinander. Und dann wirklich die Verteilung auf dieser Mittelspannungsebene, also gar nicht die ganz dicken Leitungen, sondern die kleineren Leitungen, wo ja auch dann kleinere Photovoltaikanlagen, die großen Anlagen oder die großen Windparks hängen ja dann teilweise schon am Hochspannungsnetz, teilweise am Mittelspannungsnetz. Also das ist da so eng verwoben, dann auch mit den Verbindungen in die Nachbarländer. Also,
ja, aber lass uns das mal. Was mich wirklich überrascht hat tatsächlich, das ist, dass wirklich der Löwenanteil wirklich im Verteilnetz ist. Also das hat mich wirklich überrascht, weil man hört ja beim Netzausbau immer nur, ja, da müssen die großen Stromautobahnen gebaut werden. Und tatsächlich ist es so, dass vor der Haustür tatsächlich ganz viel passiert.
Ja, und das ist halt dann auch nicht die Aufgabe der vier großen Übertragungsnetzbetreiber, die wir in Deutschland haben, sondern der rund 900 Verteilnetzbetreiber. Das ist ja der Irrsinn, den wir in Deutschland uns leisten, der historisch gewachsen ist, anders als in anderen Ländern, dass wir halt viele kleine Verteilnetzbetreiber haben. Das kann das Stadtwerk sein in der Stadt, ne? Das kann dann auch mal ein größeres Unternehmen sein. Aber viele haben dann wirklich ein ganz begrenztes Netzgebiet, müssen ja dann auch noch immer den Netzstrom austauschen mit den Nachbarzonen. Und die sind ja dann auch verantwortlich, dass der Strom dann bei uns in der Steckdose ankommt. Also, und das zu regulieren, zu definieren, was sind die Vorgaben und am Ende müssen alle Beteiligten auch Geld verdienen. Das kommt ja auch noch dazu. Man kann nicht sagen, machet, sondern
Also da würde ich vielleicht mal so ein bisschen einhaken. Da muss nicht unbedingt Geld verdient werden, wenn, sagen wir mal, der Staat da einsteigt. Da haben wir ja so eine Tendenz, ne, dass der deutsche Staat auch bei TenneT einsteigt, einem großen Übertragungsnetzbetreiber. Ja. Und ein Staat, der muss ja im Grunde hoffentlich kostendeckend arbeiten. Das heißt also, so ein bisschen kann man das auch im Blick behalten, wenn es nachher darum geht, vielleicht auch für die Endverbraucher. Und ich sage ganz bewusst, das sind nicht wir Nachbarn, du und ich, sondern es geht natürlich auch um Industrieverbraucher. energieintensive Industrien, die, ja, das ist ja die letzte Standortdiskussion, die wir jetzt in den letzten Monaten immer hören, natürlich auch gerne niedrige Strompreise haben möchte. Also ja. Insofern ist dieser Aspekt nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ja, das ist, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man den Vergleich macht, du hast gerade das Wort Stromautobahn schon erwähnt. Ich meine, der Bund ist verantwortlich für die Autobahn. Ne? Das heißt, also auch das ist ja nicht privat organisiert, dass die Kommunen sich selbst eine Autobahn bauen, dann bauen sie drei nebeneinander, sondern das wird zentral organisiert auf Bundesebene. Dass es halt nur eine Autobahn von Nord nach Süd gibt und nicht 17 direkt nebeneinander.
Du meinst die Bundesnetzagentur
reguliert. Genau, die Bundesnetzagentur reguliert es bei den Netzen und macht dann das Verkehrsministerium dann bei den bei den normalen Straßenautobahnen. Ja. Da könnte man ja argumentieren, und ich denke, das ist ein valider Grund, dass man sagt, sollte an der Stelle nicht der Staat einsteigen in die Investition der Infrastrukturstromnetze, wie er das bei den Autostraßen auch tut. Weiterer Vorteil ist, der Staat könnte dann natürlich auch nochmal ganz andere Preise aufrufen, weil er natürlich als Kapitalnehmer ganz andere Zinssätze bekommt, als wenn ich das als privatwirtschaftliches Unternehmen mache, auch vielleicht viel kleinteiliger machen muss. Aber so ist es in Deutschland nicht geregelt. Also der Staat ist dort.
Ja, ich muss da ein bisschen widersprechen, denn historisch gab es so etwas schon mal. Und das war nämlich die Förderung der Atomkraftwerke.
Ja.
Also das waren ja eigentlich auch unterschiedliche Energieunternehmen und der Staat ist bei der Mehrheit der Atomkraftwerke seinerzeit mit 90% Förderung. Ja. Und ich glaube, das am wenigsten geförderte Atomkraftwerk, das war mit 65% gefördert. Und wenn wir dann sagen, dass der Staat über das Instrument Förderung jetzt von den 600 Milliarden 540 Milliarden übernimmt, dann haben wir vielleicht trotzdem noch diese Kleinteiligkeit bei den Stadtwerken, was, das muss man diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber wir haben dann im Grunde nur noch die Situation, dass die Investoren der restlichen 60 Milliarden dann ja auch nur damit eben Geld verdienen müssen, weil ja, ja 90% geschenkt wurde. Also das ist tatsächlich eine Überlegung, die man anstellen kann, was aber ehrlich gesagt an unserem heutigen Thema so ein bisschen vorbeigeht. Denn wir wollen ja eher von der anderen Seite mal gucken, wenn wir an diese 535 Milliarden denken im Bereich der Verteilnetze, geht das nicht vielleicht auch mit weniger und was müsste man tun? Und dann sind wir im Grunde bei dem Thema systemdienliches Verhalten,
genau,
worüber wir heute auch sprechen wollen.
Genau, genau. Ja, also, wichtiger Punkt, weil ich habe jetzt gerade eben nochmal recherchiert parallel. Also wir haben im Moment Kosten, beziehungsweise Kosten ist falsch, sondern Investitionen im Verteilnetz, das waren jetzt Zahlen von 23, die ich jetzt hier auf die Schnelle gefunden habe, sind so 6 bis 7 Milliarden Euro, die wir investieren ins Verteilnetz. Es müsste mal locker verdoppelt werden, was wir investieren.
Pro Jahr meinst du?
Pro Jahr, genau, pro Jahr bis 2045, um halt, ne, das ist unser Zieljahr mit der Energiewende. Beim Übertragungsnetz sieht es ähnlich aus. Also auch da investieren wir knapp die Hälfte dessen, was wir eigentlich investieren müssten, um, ne, auch da gibt es ja dann die Pläne der Bundesnetzagentur, dieser Netzentwicklungsplan, habe ich ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Was müssen wir tun, um bis 2045 neben dem Ausbau Solar und Wind, Batterien, da kommen wir jetzt ja gleich zu, auch die Netze zu ertüchtigen und zu erweitern. Und ja, das ist ja auch nicht nur, wir bauen neu, sondern wir müssen sie auch smart machen. Aber da kommen wir jetzt zu. Also, ganz Frage an dich, was ist jetzt eigentlich systemdienliches Verhalten? Das ist ja, ja, gar nicht so einfach, auseinanderzuklimmen.
Ganz salopp gesagt ist das, Strom dann zu verbrauchen, wenn er viel im Netz vorhanden, also viel eingespeist wird durch Wind und Sonne. Und dann Strom zu sparen, wenn wir eine Mangelsituation haben. Ja. Das ist systemdienliches Verhalten. Und das muss natürlich gesteuert und auch angereizt werden. Und da, ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich schon mal drüber gesprochen haben. Ich meine ja mit Kollegen Christian Buchmüller damals. Ja. Da ging es ja um Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz.
Genau.
Wo eben jetzt einen Smart Meter vorausgesetzt, die Stadtwerke über die sogenannte Steuerbox Großverbraucher steuern dürfen. Also zum Beispiel eine Wärmepumpe darf dann auf eine kleinere Last runtergefahren werden. Ich glaube, 4,2 kW Stromaufnahme ist das. Genau. Und genauso eine E-Ladesäule und so weiter und so fort. Genau. Und das ist gesetzlich schon verankert. Nur die Umsetzung tatsächlich, die hakt so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, dass auch seitens der Stromhändler, da möchte ich gleich auch gerne einen Fokus drauf legen, auch so ein bisschen das Mitmachen noch ein bisschen hapert. Das heißt also jetzt dem Endkunden, und ich sage bewusst auch Industriekunden, quasi anzureizen, dass die sich systemdienlich verhalten und dass die quasi auch bei diesen Paragraphen mitmachen. Und ich glaube, bei größeren Verbrauchern, da gibt es auch noch mehr, was man da machen kann. Ja. Da muss tatsächlich noch so ein bisschen was passieren. Und da können wir auch gleich gerne noch im Detail einsteigen.
Also wir können mal auseinander dividieren. Also du hast es gerade erklärt, systemdienlich. Wir haben dann noch das netzdienlich, also systemdienlich haben wir jetzt. Netzdienlich bedeutet ja, ich richte mein Verhalten darauf aus, dass es der lokalen Netzsituation hilft. Also das geht in die Richtung, was du gerade erklärt hast. Also ich habe im Gebiet zu viel Last. Denn wir wollen Engpässe vermeiden, die lokal sind. Das ist dann nicht das große Übertragungsnetz, sondern wirklich dann klein in der Stadt, im Quartier, in meinem Straßenzug im Zweifelsfall. Das ist so das eine Ende. Und das andere Ende, und die Diskussion haben wir dann auch, das habe ich mit Gerd Schöller mal diskutiert, Geschäftsführer bei der Schönergie, die hier in der Nähe einen großen Batteriespeicher gebaut haben. Das Marktdienliche, was teilweise konträr läuft zu dem Netzdienlichen. Marktdienlich bedeutet, ich kaufe, wenn der Strom günstig ist, und verkaufe ihn, wenn er teuer ist. Das kann nämlich dazu führen, dass ich das Netz total belaste, wenn mein kleiner Heimspeicher oder mein großer Batteriespeicher dann plötzlich Strom zieht, weil er kostenlos ist oder sogar negative Strompreis hat.
Genau, und jetzt kommt der Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz, der zu dem Strombörsenpreis jetzt im Grunde noch ein Netzbenutzungspreis, ein Netzentgelt draufschlägt, was bisher einheitlich starr Deutschland gemittelt berechnet wurde. Also regional gemittelt. Das geht ja immer dann um, wie viel Menschen verbrauchen da Strom und wie potent ist das Netz in der Gegend. Deswegen haben wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel deutschlandweit mit die höchsten Netzentgelte, weil wir inzwischen mit dem Netzausbau schon ziemlich weit sind, allerdings wenig Einwohner haben. Das ist so ein bisschen, wo die Bundesnetzagentur ja auch irgendwann noch gegengesteuert hat, dass eben die Berechnungsmethode geändert wird, brauchen wir jetzt gar nicht tiefer einzusteigen. Aber die Systematik der Netzentgelte, die soll zukünftig zeitvariabel sein. Ja. Und dann hat man nämlich zwei Kostentreiber, nämlich einmal den Börsenstrompreis und andererseits das Netzentgelt. Da kann man auch bummelig sagen, die sind ungefähr auch in derselben Größenordnung. Also da ist nicht das eine ganz groß und das andere ganz klein, sondern es ist sogar teilweise so, dass das Netzentgelt sogar deutlich höher ist als der Börsenstrompreis. Und da setzt jetzt eben dieser Paragraph an und dass eben solche Batteriespeicherbetreiber dann in Zukunft auch beides im Auge haben und dann den Batteriespeicher betreiben, wenn beides gegeben ist. Also geringe Netzentgelte, geringer Strompreis, dann kann ich im Grunde den Batteriespeicher sehr schön vollladen. Und dann, wenn wir dann einen Mangel im Netz haben, dann haben wir ja einen hohen Strompreis. Und dann heißt das ja eigentlich auch, dass das Netz nicht ausgelastet ist, weil ja nicht viel eingespeist wird. Ja. Also kann man auch, sag ich mal, in guter Näherung davon ausgehen, dass Börsenstrompreis und Netzentgelte vielfach, nicht immer, aber vielfach parallel gehen tatsächlich.
Genau, also das ist der Ansatz am Ende, das war dann das, was der Kollege Christian Kammert immer sagt, der Markt regelt alles. Und wenn du Marktanreize setzen willst, geht es am Ende des Tages am besten über eine geschickte Verteilung von Geld. Das heißt also, Schlechtes soll Strafe kosten, ähnlich wie bei den CO2-Zertifikaten. Und Gutes soll dann günstig sein oder idealerweise verdienst du dabei Geld.
Genau.
Ich habe jetzt mal nachgeguckt, tatsächlich, man kann auch beziffern, in welcher Größenordnung jetzt diese, das fällt dann alles unter den Begriff der Flexibilität oder Flexibilisierung. Wir haben Einsparungen in der Größenordnung von 120 Milliarden Euro bis 2045, wenn wir unseren Strommarkt systemdienlich bauen. Das ist das, was du gerade sagtest. Smart Meter, also wir müssen erstmal messen. Da sind wir in Deutschland auch ganz weit hinterher. Wir haben, glaube ich, nur 5% grob an intelligenten Zählern verbaut. Dann brauchst du halt noch ein Energiemanagement, was dann von außen idealerweise gesteuert werden kann. Kann man sagen, ach, möchte ich das? Wenn ich Geld sparen kann, bin ich da vielleicht auch bereit zu. Dazu zählt ja dann mehr Wärmepumpe, das Elektroauto, was dann vielleicht auch bidirektional laden kann. Aber wenn wir es dann schaffen, diese immensen Kosten von roundabout 600, 650 Milliarden Euro, kommt ein bisschen darauf an, welche Studie man sich da anguckt, wenn wir da schon mal 120 Milliarden Euro wieder einsparen können, nur durch Intelligenz im Netz, oder durch Intelligenz ist schon zu viel gesagt, eigentlich ist es ja nur ein smartes, modernes Strommarktdesign. Ja, ist doch perfekt. Also, dann müssen wir das ja sofort mitdenken. Passieren, hast du ja gerade schon angekündigt, passieren tut da aber im Moment nicht so richtig. Also richtig Zug ist da nicht drin.
Ja, und das möchte ich auch mal auseinanderdröseln tatsächlich, woran das zum Beispiel für Endkunden wie du und ich, woran das liegt. Und zwar im Moment ist es ja so, wenn wir einen Stromvertrag abschließen mit einem Stromhändler, dann dürfen wir im Grunde wählen, wen wir möchten.
Ja.
Und es gibt es tatsächlich auch welche, die zeitlich variable Strompreise anbieten, die im Wesentlichen sich um die Börsenpreise kümmern und die dann irgendwie gedämpft, will ich mal sagen, weitergeben. Und das Zweite, was die machen, das ist ja eine Inkassoleistung. Das heißt also, es gibt eine ganze Reihe von Steuern und Abgaben, die dieser Stromhändler einfach durchreicht. Und dazu gehören auch die Netzentgelte. Das heißt also, eigentlich ist der Stromhändler, der verdient eigentlich sein Geld damit, dass er Strom billig einkauft und ein bisschen teurer an die Endkunden verkauft. Und gleichzeitig ist es aber so, ich will mal sagen, mindestens die Hälfte dessen, was da an Geld hin und her geschoben wird, da hat er gar nichts von. Das reicht er einfach an die Netzbetreiber durch. Mhm. So, und jetzt kommt es. Im Grunde, diese zeitvariablen Netzentgelte würde er auch durchreichen, hat also auch nichts davon. Und jetzt kommen wir dahin, dass der aber andererseits einen sehr, sehr hohen administrativen Aufwand hätte, um in allen Netzgebieten, die es so gibt, in allen Verteilnetzen, sämtliche zeitvariable Netzentgelte mitzuschneiden. Was haben wir gerade, was weiß ich, in Trier, was haben wir gerade in Heide und so weiter und so fort. Und müsste das irgendwie, ja, digital wahrscheinlich abbilden. Und deswegen gibt es eigentlich einen Ansatz, der viel, viel einfacher wäre, nämlich dass zukünftig ein Stromliefervertrag und eine Netznutzung einfach getrennt behandelt würden. Da hätten Verbraucher wie du und ich, hätten im Grunde zwei Verträge. Einmal den Stromliefervertrag mit dem Händler unserer Wahl und gleichzeitig den Netznutzungsvertrag, der natürlich dann lokal vor allen Dingen das Verteilnetz betrifft, wo wir auch wohnen. Und der Vorteil wäre, dass die lokalen Stadtwerke sich bei der Netznutzung und den zeitvariablen Netzentgelten nur um ihren eigenen Kreis kümmern müssten und nicht um noch so und so viele andere in ganz Deutschland.
Ja.
Und das wäre aus meiner Sicht die Lösung, die man da vorantreiben müsste. Und dann müsste man im Grunde nur noch sagen, lieber Stromhändler, du musst diese Inkassoleistung gar nicht mehr übernehmen. Ne? Wir entschlacken dich mal. Da brauchst du dich gar nicht mehr drum zu kümmern. Ne? Dein Kunde, der eben seinen flexiblen Strompreis bei dir hat, der hat mit seinem Netzbetreiber vor Ort einen Netznutzungsvertrag, wo es dann auch zeitvariable Netzentgelte gibt. Und das würde, glaube ich, die Handbremse, warum keiner mitmacht im Moment, würde das lösen. Das würde ja auch den Aufwand, den technisch-bürokratischen Aufwand auf ein Minimum reduzieren, weil jetzt nicht jeder Stromanbieter alle Verteilnetze im Blick haben muss, sondern jeder Verteilnetzbetreiber muss nur noch sein eigenes Verteilnetz im Blick haben. Ja. Und da muss die Reise hingehen. Also gesetzlich ist das durchaus möglich. Es fehlt nur noch so ein bisschen der Druck, ich sag mal, auf die örtlichen Stadtwerke. Für die ist das natürlich ein Zusatzaufwand, wenn die jetzt sagen, ich muss jetzt auf Heide gesprochen, zum Beispiel mit meinen 20.000 Einwohnern, ich weiß nicht, wie viele Haushalte das sind, aber es sind auch einige tausend, mit denen muss ich jetzt kleinteilig Netznutzungsverträge abschließen. Ja. Aber unmöglich, glaube ich, ist das nicht. Und ich glaube, dass das vom Aufwand her deutlich geringer wäre, als wenn jeder Stromhändler alles machen müsste.
Ja, genau. Ein weiterer Aspekt, den ich jetzt im Vorfeld auch noch recherchiert hatte, es gibt ja noch so eine andere Regelung aus der guten alten Zeit, nenne ich sie mal, dieses sogenannte Bandlastprivileg für die Industrie, also für große energieintensive Industriebetriebe. Auch da nehmen wir mal ein paar Paragraphen heute. Paragraph 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung. Was steht da drin? Unternehmen werden belohnt, wenn sie Strich fahren, und zwar mindestens 7.000 Stunden im Jahr, das sind also 80% der Stunden, eigentlich konstante Last haben. Ne? Weil die Unternehmen, was dann mit 200 Kilowatt Leistung, Industriebetrieb, Chemiewerk, Produktionsstätte, was auch immer, dann kriegen die 90% ihres Netzentgeltes erstattet. Das ist also total attraktiv, kommt halt aus der alten Denke, du hast vorhin die Kernkraftwerke erwähnt. Bei Kohle ist es ja ähnlich, ne? Die laufen eigentlich am besten und am kosteneffizientesten, wenn die einfach Tag und Nacht durchlaufen. Ne? Und da kam das her, dass die Kohlekraftwerke, die Kernkraftwerke durchlaufen, die Industrie, wir fahren zwei Striche, das ist auch total einfach zu steuern, da brauchst du auch keine komplizierten Netze. Aber das funktioniert ja heute in unserem volatilen Energiesystem nicht mehr, denn das Problem ist, wenn die Industrieunternehmen von diesem Lastband abweichen, beispielsweise sie reduzieren die Last, wenn der Strom teuer ist, oder erhöhen ihre Last, weil sie nur eine Maschine einschalten können, wenn der Strom günstig ist, was ja total sinnvoll ist, weil sie damit ja auch dann regional, aber auch überregional die Netze entlasten. Das wird aber bestraft, wenn dort dieses 7-Stunden-Ziel verfehlt wird, führt das dazu, dass dann Mehrkosten in Größenordnung von Millionen Euro entstehen, weil natürlich, es geht ja um große Unternehmen, die da viel Strom verbrauchen. Mhm. Das sind in Deutschland so rund 400 Unternehmen und die machen 50% des industriellen Strombedarfs. Also wirklich die ganz dicken Dinger, ne? Aluminiumhütten, irgendwelche Chlor-Elektrolyseanlagen, Stahlwerke und so weiter. Große Rechenzentren. Und das ist das Problem. Wir müssten auch dort, ne, das ist ein rein bürokratisches Problem. Im Moment wirst du bestraft als Unternehmen, wenn du da von abweichst. Du wirst belohnt, wenn du Strich fährst, obwohl es das Netz unnötig belastet. Haben wir jetzt ja gemerkt, ne, am 1. Mai die minus 500 Euro die Megawattstunde, minus 50 Cent die Kilowattstunde beim Strompreis mittags. Das wäre natürlich ein Traum für die Unternehmen, wenn die für die Produktion und den Strombezug Geld bekämen. Die werden dafür bestraft. Das heißt, wir müssen auch da regulatorisch eingreifen. Das kann in dem Fall tatsächlich der Gesetzgeber. Da ist die Bundesnetzagentur auch dran, hat da erste Ideen entwickelt, dass da jetzt im Verlauf dieses Jahres erste Konzepte mal getestet werden sollen, diskutiert werden. Aber auch da, ne, das ist ein regulatorisches Problem, was wir geschaffen haben aus einer Zeit, die ja jetzt auch nicht erst 5 Jahre her ist, sondern eher 10 oder 15 Jahre.
Genau.
Das heißt,
der Gesetzgeber ist noch älter, glaube ich sogar.
Ja, das kommt aus der Zeit von, aber man hätte ja schon mal sagen können, wäre doch schlau, wenn wir das nicht jetzt erst diskutieren, wo es ja nicht schon zu spät ist, sondern schon mal vor 5 Jahren sagen, da laufen wir hin, denn ganz ehrlich, die Entwicklung PV und Wind hätte man absehen können, das waren noch die Ziele der Bundesregierung. dann hätte man auch gleich mitschreiben müssen, wir müssen nicht nur die Technik nachrüsten, PV, Wind, Batteriespeicher, Netzausbau, sondern wir müssen auch noch die Regulatorik schaffen.
Genau, genau. Und da ist man tatsächlich in dem Aspekt ein bisschen hinten dran. Ich glaube aber, weil das ja eine Verordnung ist und kein Gesetz, kann das sogar leichter geändert werden.
Genau,
als ja, da brauchst du nicht im Bundesausschuss. Also das könnte passieren. Ich glaube, was da immer so ein bisschen fehlt, ist die Weitsicht, einfach mal langfristig mit diesen, das ist ja wirklich nur eine Handvoll Unternehmen. Ja. Also hier in Hamburg fallen mir zum Beispiel die Hamburger Aluminiumwerke ein oder der große Kupferhersteller hier, ne? Das sind natürlich die, oder ThyssenKrupp in Duisburg oder so, das sind die Großen, die das dann eben auch brauchen. Und da müsste man einfach mal langfristig mit denen sprechen und eine Roadmap tatsächlich vereinbaren, wie man eben von der alten Regelung sich in eine neue Regelung hinbewegt. Ich glaube nicht einmal so kappen und jetzt ist alles neu, das wird da auch nicht so ohne weiteres funktionieren. Aber dass man wirklich da mal mit so einer Roadmap vorangeht und sagt, so, wir haben jetzt eine Übergangsregelung in den nächsten 10 Jahren und dann gilt komplett die neue Regelung. Das wäre tatsächlich für die eine Lösung und das würde natürlich auch ein Riesenhebel sein, wenn du sagst, 50%, sagstest du, des industriellen Stroms? Ja,
50% des Industriestroms geht in diese 400 Unternehmen.
Ja,
das ist schon rund Wort, ne? 90 Terawattstunden mehr. Das ist schon, da kannst du ja auch, wir diskutieren ja jetzt auch gerade, Wirtschaftsministerin Reiche, wie viele Gaskraftwerke brauchen wir? Das geht ja linksrum, rechtsrum durch die Presse. Was brauchen wir und was brauchen wir nicht? Also auch da, wenn wir in der Lage wären, die Industrie als Flexibilisierung zu nutzen, dass die, das geht nicht immer, keine Frage. Du kannst nicht ein Stahlwerk einfach mal einen halben Tag ausmachen. Aber auch da gibt es viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen, wenn du damit viel Geld sparen kannst.
Ja.
Alle meckern, sicherlich nicht ganz zu Unrecht. Ja, hohe Strompreise, das geht nicht. Jetzt haben wir den Industriestrompreis, den wir mit Steuergeldern wieder subventionieren. Das ist eigentlich das falsche System, sondern du musst die Unternehmen ja ermuntern. Pass mal auf, seid doch smart, überlegt doch mal, was ihr machen könnt.
Genau.
Denn du hast ja auch Kontakt zu Unternehmen. Ich würde behaupten, du gehst im Unternehmen und kannst denen die Hand versprechen, auf 10% Energiekosten spare ich euch ein, indem ich mir nur mal hier mit offenen Augen durch euren Laden laufe. Das geht nicht bei allen, vor allem die schon was gemacht haben, aber ganz vielen Unternehmen, die jammern, die haben aber bisher nichts getan, die haben damit einfach verpennt.
Ja, und da kann ich auch gleich was zu sagen. Ich hatte nämlich mal so einen Fall. Und zwar war das hier in Itzehoe bei so einem Pumpenhersteller. Und da ging es tatsächlich gar nicht um diese Flexibilisierung, sondern bei denen ging es tatsächlich um den Leistungspreis. Also ein großes Industrieunternehmen, das hat ja nicht nur einen Grundpreis, einen Arbeitspreis, sondern auch einen Leistungspreis. Und da wird quasi diejenige Viertelstunde im Jahr rausgenommen, bei der man die höchste Leistung gezogen hat. Und die haben das dann tatsächlich gemacht. Die haben da so einen Technikumsversuchsstand gehabt, wo sie dann auch sehr, sehr potente Stromverbraucher dann betrieben haben. Und die haben nämlich dann den Betrieb dieses Technikums aus den normalen Arbeitszeiten heraus in außerhalb der regulären Arbeitszeiten verlegt, um eben dort den Leistungspreis einzusparen, um da eben nicht so hohe Peakleistungen zu bekommen. Und wenn man diesen Gedanken mal ein bisschen weiter spinnt, dann ist man im Grunde da, was du gerade gesagt hast, ne, dass man dann eben flexibel bestimmte Lasten eben auf andere Zeiten verschiebt, wo eben typischerweise das Netz auf jeden Fall das schafft.
Genau. Also, ich glaube, ein weiterer Hebel, den wir auch, glaube ich, also andiskutiert haben, ne, wir reden über Batterien. Da sind auf der einen Seite jetzt die großen Batteriespeicher, die jetzt ja nach und nach entstehen. Da gibt es ja ganz viele Anfragen. Da wird sicherlich vieles nicht umgesetzt, weil einfach Anfragen dann auch doppelt und dreifach gestellt werden. Man sieht in Kalifornien, wie gut es läuft. Ich habe jetzt die Tage noch Statistik gesehen zu den Lasten in Australien, dass auch da die Batterien, die dort installiert werden, den Peak, den wir dann am späten Nachmittag haben, durch die Gaskraftwerke, die ja dann anspringen müssen, die einfach teuer Strom produzieren durch die hohen Gaspreise, auch da eine Reduktion der Kosten verursachen im Stromnetz, weil die Batterien das einfach dann glätten tagsüber. Klar, jetzt Australien ist natürlich jetzt perfekt geeignet für Solarstrom. Ich glaube, ein weiterer Punkt, den wir auch noch nutzen können, das sind dann eher wieder die Privatanbieter, ist natürlich das ganze Thema Elektroautos und dieses Vehicle-to-Grid oder eine bidirektionales Laden. Das ist ja, also es ist ja nicht davon auszugehen, dass wir die 40 Millionen Fahrzeuge auf 10 Millionen reduzieren in Deutschland und auch den ÖPNV ausbauen, sondern wir werden 40 Millionen Verbrenner ersetzen durch 40 Millionen Elektroautos bis 2045. Das werden wir, glaube ich, auch schaffen, gehe ich fest von aus. Aber wenn man sich mal überlegt, was da an Leistung und an Speicherkapazität ist. Ne? Du hast ja 11 kW Ladekleid, sind nicht immer alle Fahrzeuge gleichzeitig angeschlossen, aber 20 Stunden mal Minimum am Tag steht das Auto rum. Also stöpsel ich an, dann habe ich 11 kW Leistung, die ich da raus und reinschieben kann. Und so eine Autobatterie, ob die jetzt 50 oder 80 Kilowattstunden hat, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja, eine ein Last.
Riesiges Potenzial ist
das. Das sind 400, das hochrechnet.
Also 40 Millionen Autos, ne? Das ist ein riesiges Potenzial.
Da bist du bei 400 Gigawatt theoretische Leistung. Das ist das Doppelte der aktuellen Leistung, die wir haben in Deutschland, die du ja so abrufen könntest, wenn Not am Mann, an der Frau wäre. Vor allem halt auch wieder netzdienlich, weil es ja das Verteilnetz betrifft. Und die Energie, das sind 3000 Gigawattstunden, die wir in den Autos stecken haben. Klar, kannst du nicht sagen, ich saug alle Autos leer, dann kann keiner mehr fahren. Aber wenn du nur sagst, komm, 10% der Autobatterie stelle ich zur Verfügung für die Last, dann habe ich immer noch 300 Gigawattstunden, die ich mal eben abrufen könnte. Da kommen wir in Deutschland schon mal 4-5 Stunden lang über die Runden. Da müssen alle wieder Geld mit verdienen, aber also ein Riesenpotenzial, was ja dann auch die Netze wieder entlastet. Das ist doch
Das ist also, was ich da halt auch immer schade finde, ist, dass man ja diesen Hebel, da steckt ja auch ein riesen Investitionshebel drin. Also Investitionen in Heimspeicher, Investitionen ins Elektroauto, die ja privat getätigt werden. Die müssen ja dann nicht mehr öffentlich getätigt werden. Die müssen teilweise öffentlich nicht mal groß gefördert werden. Wenn man jetzt mal nicht vom von der E-Auto-Prämie ausgeht, sondern auch mal sagt, dass eben normalerweise der größte Anteil im Markt in Zukunft mit Gebrauchtwagen dann stattfindet, dann werden die Leute das selber in die Hand nehmen, das Geld. Und das Potenzial ist einfach da. Und es muss nur gehoben werden. Und jetzt kommen wir im Grunde vielleicht wieder zurück zu der Frage, woran hakt es denn im Moment? Also gesetzlich gibt es da eine ganze Menge, die schon in die richtige Richtung geht. Ne, wenn man da eben drüber spricht, dass eben Netzentgelte auf Batteriespeicher eben gerade gar nicht zu entrichten sind. Das soll jetzt demnächst wieder geändert werden, habe ich gelesen. Aber da geht vieles schon in die richtige Richtung. Aber es müssen eben alle Beteiligten irgendwie ein bisschen was davon haben. Ne? Ja. Und da fängt es eben mit der Technik an. Aus Heide kann ich berichten, ich habe schon Smart Meter zu Hause hier. Aber die Steuerbox, die gibt es noch nicht. Also die Box, die über das Smart Meter dann von den Stadtwerken angesteuert wird, die dann sagt, wenn jetzt Strommangel zum Beispiel im Winter ist, dass die Wärmepumpe in dieser Zeit eben nicht mit, was weiß ich, der maximalen Leistung läuft, sondern die darf dann auf 4,2 kW runtergeregelt werden. Das macht ja nicht das Smart Meter, sondern das macht die Steuerbox.
Genau. Und wobei die eigentlich, kurze Rückfrage, aber die ist doch eigentlich Pflicht oder nicht? Also wenn du jetzt heute eine neue Wärmepumpe einbaust oder einen neuen Batteriespeicher, musst du doch steuern, gesteuert werden können, oder?
Wenn es über, also ich weiß es nur bei PV-Anlagen, da geht es über 7 Kilowatt Maximalleistung.
Okay.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sowas in der Größenordnung auch für Stromverbraucher gilt.
Ja, okay.
Also für kleine Wärmepumpen, für super gedämmte Häuser, glaube ich, da machen wir uns nichts vor. Also eine kleine Wärmepumpe, die zieht ja bei Volllast nicht mal diese 4,2 kW.
Ja. Also 4,2 kW, das ist die Grenze für diese Steuerbarkeit. Das ist halt auch das, was du gerade sagst, das ist Paragraph 14a im
Energiewirtschaftsgesetz. Genau. Und eigentlich so für Privathaushalte ist das eher so in Richtung eigene PV-Erzeugung und auch eben die Wallbox zum Laden des Elektroautos, die da deutlich über den 4,2 kW oftmals sind.
Aber das ist ja eigentlich vom Design her eine gute Idee. Der Deal ist ja, der Netzbetreiber kauft sich die Steuerbarkeit ein gegen, du bekommst den Anschluss, die Anschlussgarantie und du kriegst eine Netzentgeltreduktion, die dir dann deinen Strompreis, deinen dynamischen Strompreis nochmal vielleicht doppelt günstig macht.
Ja, da kann ich was zu sagen. Also hier in Schleswig-Holstein, da gibt es, das ist das sogenannte Modul 3, was man eben im Rahmen von Paragraph 14a buchen kann. Es gibt Module 1, 2 und 3, wobei das Modul 3 die zeitvariable Netzentgelte nur in Kombination mit so einer Pauschalvergütung, das ist das Modul 1, gebucht werden können.
Ja.
Und hier in Schleswig-Holstein, bei der Schleswig-Holstein Netz AG, ist das so, dass es da im Moment, das soll natürlich auch noch so ein bisschen flexibilisiert werden, aber im Moment ist es so, dass es hier 2 Quartale gibt im Jahr, wo das angeboten wird. Das ist in Schleswig-Holstein, sind das die beiden Winterquartale. Hm. Und da ist es so, dass das niedrige Netzentgelt, was bei sage und schreibe nur 2 Cent bummelig liegt, 2,1 oder so, das wirkt dann in den Winterquartalen nachts von, ich glaube, 21 Uhr bis morgens um 5. Da kostet das Netzentgelt 2 Cent. Und im Normalen, das ist auch so das, was wir jetzt hier auch zahlen, das ist 10 Cent, also da sind alleine 8 Cent drin und ich glaube, das ist sogar netto. Also da kommt dann noch die Umsatzsteuer drauf, deswegen wird das noch attraktiver.
Ja.
Und dann gibt es noch eben die teure Phase, wo man eben nicht Strom verbrauchen soll. Und das ist dann zu den üblichen Zeiten, wo halt viel verbraucht wird. Also morgens, wenn alle ihre Kaffeemaschine anmachen oder abends, wenn die zu Feierabend zu Hause sind und dann eben entsprechende technischen Geräte in Betrieb nehmen. Und aber was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass diese Bandbreite da zwischen diesem Standardtarif und dem Niedrigtarif so dermaßen, der Unterschied so dermaßen groß ist. Und das hat mich auch so ein bisschen zu diesem Thema gebracht, weil wenn das nur in irgendeiner Form so ein bisschen an die Verbraucher weitergegeben wird, dann ist das natürlich ein sehr, sehr hoher Anreiz, sich da entsprechend netzdienlich zu verhalten.
Ja, klar.
In Baden-Württemberg ist das teilweise ein bisschen anders. Wir haben das im Rahmen eines Forschungsprojektes auch mal so ein bisschen untersucht. Und da gibt es dann tatsächlich Regionen, wo dann sogar in 3 Quartalen des Jahres zum Beispiel tagsüber, wenn die PV-Einspeisung sehr hoch ist, dass es dann eben extrem geringe Netzentgelte gibt, die dann dazu anreizen sollen, über die Mittagszeit dann möglichst viel Strom zu verbrauchen.
Ja, da merkst du ja, das ist eine andere Situation bei euch oben in Heide und dann bei uns jetzt hier im Südwesten, wobei wir jetzt hier keine große Industrie, aber vor allem in Richtung, ich sag mal, zwischen Stuttgart und München dann die Unternehmen hast, dass du das wieder regional clustern musst, wie die Netzentgelte, aber auch die sind ja regional nicht einheitlich, sind ja nicht ein Netzentgelt, so wie wir einen Börsenstrompreis haben, sondern die Netzentgelte sind ja pro Verteilnetzbetreiber. Deswegen haben wir eigentlich nicht einen Börsenstrompreis, sondern 900, die sich halt im Netzentgelt unterscheiden am Ende auf der Rechnung.
Also du meinst Endverbraucherstrompreise.
Genau.
Natürlich nur einen Börsenstrompreis.
Genau.
Ne? Aber wir haben natürlich 900 Strompreise für Endverbraucher. Und wahrscheinlich sogar noch mehr, weil das ja auch von der Jahresmenge so ein bisschen.
Genau, deswegen, das ist also, und da merkt man ja schon, ein wahnsinnig komplizierter Markt, der ja doch auch stark reguliert ist, was so sein muss. Es kann ja kein wilder Markt sein. Und deswegen sieht man ja so ein bisschen in den Vereinigten Staaten, was da jetzt im Moment mit den Strompreisen passiert durch die Installation der neuen ganzen KI-Rechenzentren. Und dass es da schon großen Widerstand gibt, weil die ein komplett anderes Strommarktsystem haben als wir hier in Deutschland oder in Europa. Aber es ist trotzdem viel zu kompliziert. Und weil wir quatschen jetzt schon 40 Minuten zu dem Thema. Und eigentlich haben wir ja nur an der Oberfläche gekratzt. Also jetzt müssten wir nochmal die Ebene tiefer gehen. Da brauchen wir nochmal 2, 3, 4 Stunden dafür, um da wirklich mal tiefer einzusteigen, um am Ende zu sagen, so, was können Lösungsvorschläge sein? Aber lass uns das doch jetzt mal zusammenfassen. Ja. Also die Wege sind ja eigentlich klar. Die Ideen sind auf dem Tisch. Wir müssten sie, in Anführungszeichen, wie so häufig, nur umsetzen.
Genau.
Und also hier die Technik ist da.
Die Technik ist da, zumindest potenziell. Manchmal hapert es eben noch an der Beschaffung von bestimmten Steuerboxen wie bei uns, ne? Aber im Prinzip ist das alles da. Es ist sogar der Rechtsrahmen dazu da. Zumindest jetzt für die Mehrheit, also die zahlenmäßige Mehrheit der Stromverbraucher. Und jetzt muss das nur ins Fliegen kommen. Und es hapert tatsächlich daran, an dem bestehenden System aus meiner Sicht, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass eben der Stromanbieter, wovon es ja auch inzwischen sehr, sehr viele gibt, quasi in der Lage ist, bei der Abrechnung von zeitvariablen Netzentgelten, muss er im Grunde jede Region anders abrechnen. Und das ist natürlich ein enormer, auch technischer Aufwand, den viele einfach gar nicht stemmen können. Und ein Lösungsweg, das hatte ich ja vorhin skizziert, ist, dass man das quasi trennt, dass man einfach einen Stromliefervertrag von einem Netznutzungsvertrag trennt, dann ist dieser enorme Aufwand sehr, sehr stark eingedampft, nämlich dass der lokale Energieversorger oder ich sag mal Netzbetreiber, ist es ja, dann eben für sein Gebiet diese zeitvariablen Netzentgelte mit den Endkunden getrennt abrechnet. Ja. Das müsste aus meiner Sicht passieren. Da müsste man nur eine ganz, ganz kleine gesetzliche Änderung machen, die das eben vorschreibt, den lokalen Netzbetreiber, dass die so ein Angebot machen müssen, wenn der Kunde das wünscht. Und dann würde quasi das, was jetzt schon gesetzlich möglich ist, würde, glaube ich, auch angenommen, sofern natürlich die finanziellen Anreize auch ein Stück weit weitergegeben werden. Das ist natürlich klar.
Aber das Entscheidende ist natürlich, wir müssen jetzt, das EEG soll jetzt ja grundlegend reformiert werden bis Ende diesen Jahres. Und die Dinge, die wir jetzt definieren und gesetzlich oder regulatorisch definieren, die bleiben ja dann wieder für die nächsten Jahre. Bedeutet also, wir müssen jetzt eigentlich eine smarte Regulatorik finden mit attraktiven Anreizsystemen für alle Marktteilnehmer, Endverbraucher, Privat oder Industrie, für die Netzbetreiber und für die Energieerzeuger, damit das zusammenwächst, damit die sagen, wir haben alle drei Spaß am Geldverdienen durch Stromhandel, Stromtransport, Stromverbrauch. Aber im Moment droht ja so ein bisschen, dass die Bundesregierung dort Dinge zementiert, die uns nicht nach vorne bringen, sondern den etwas trägen Status quo aufrechterhalten. Und dann kommen wir aus dieser Diskussion, ne, hohe Strompreise, Industrie tut sich schwer, nicht richtig raus. Das ist so ein bisschen schade, dass da die Industrie, Vertreterinnen, Vertreter, wir aus der Wissenschaft offensichtlich nicht so richtig durchdringen, damit dort sich einfach Dinge ändern. Das wird vielleicht kurzfristig auch mal wehtun, weil wir natürlich dann sich Dinge verändern und Änderungen sind immer erstmal gefährlich, hat man so das Gefühl in Deutschland. Aber langfristig gewinnen wir natürlich.
Ja.
Und das ist
es ist halt tatsächlich nicht so, dass das nicht geäußert wird. Also es gibt da eine starke Lobby durch den Verband der kommunalen Unternehmen, also der kommunalen Energieversorger, die haben das auch schon thematisiert. Und natürlich der Verband der erneuerbaren Energien, die sind dann natürlich auch sehr stark. Aber je nach Regierung ist es mal so, da wird dann eher auf die traditionellen Unternehmen wie E.ON oder RWE gehört. Und dann hat man wieder eine Regierung, die hört dann vielleicht wieder ein bisschen mehr auf jemand anders. Also es bleibt einfach spannend, würde ich sagen. Ja. Und ich kann auch nur hoffen, dass das so ein bisschen durchdringt, weil also was verstanden werden muss, ist, ich rede natürlich immer oft so aus unserer Perspektive, so der Eigenheimbesitzer oder so. Ja. Aber wir müssen das Ganze im Grunde auf ganz, ganz viele Industrie- und Gewerbebetriebe projizieren, die alle eben von einem guten Strompreis und von dieser Effizienz, die sich daraus ergeben würde, profitieren würden. Ja. Und dann hätten wir auch die ganze Diskussion um den Standort Deutschland, dass das alles viel zu teuer ist, hätten wir dadurch zumindest mal ein Stück weit aufgelöst. Weil wenn man das Verständnis hat, dass man das eben nicht für die vielen Endverbraucher hat, sondern dass das auch ein Stück weit Standortpolitik und auch Industriepolitik ist. Ich glaube, dann würde sich da auch ein bisschen was bewegen tatsächlich.
Ich glaube auch. Hoffen wir mal, dass das Beste, dass da die Regierung jetzt die richtigen Entscheidungen trifft und nicht auf die falschen Industrie- und Lobbygruppen hört. Ich bin mal gespannt. Also, Gunther, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ein spannender Austausch. Ja, wir behalten das mal im Blick und diskutieren das zu gegebener Zeit dann nochmal, ob das jetzt geklappt hat und ob du deine Steuerbox bekommen hast.
Ja, das werden wir sehen. Vielen Dank dir, Henrik, dass du das auch immer so schön organisierst und technisch im Griff hast. Gerne. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auch bei diesem Live-Podcast. Danke. Und auch natürlich ein schönes Fest bei euch.
Vielen Dank. Wir schauen mal. Ich hoffe, das Wetter passt. Das ist so das A und O. Aber wir sind in der Bibliothek. Da ist es trocken. Also wer mag, übermorgen 13 Uhr. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, vielen Henrik. Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Henrik. Tschüss.